Welcome back.
Herzlich willkommen zu einem weiteren WhatsApp Puff.
Hello, Walter.
Guten Tag, Walter.
Dir auch einen guten Tag.
Danke.
Wir müssen aufhören, uns immer nur so zu treffen.
Ich weiß nicht, ob die Leute das zulassen werden. Lass uns mit einem Gebet anfangen. Unser himmlischer Vater, danke, dass du uns wieder zusammengeführt hast. Wir bitten, dass du unser Gespräch erneut segnest, unseren Verstand mit deinem Heiligen Geist erleuchtest und besonders die Zuschauer segnest. In Jesu Namen, Amen.
Amen.
Wir haben wieder eine Reihe Fragen erhalten und wollen diese Folge nutzen, um einige davon zu beantworten.
Ja, wir machen das gelegentlich, wenn die Fragen anfangen, sich zu stapeln.
Möchtest du uns gleich mit der ersten Frage wieder hinein in das Thema nehmen?
Okay, die erste Frage, die wir erhielten und von der wir dachten, dass wir darüber detaillierter sprechen sollten, behandelt die Identität des Reiters auf dem weißen Pferd. Einige Menschen denken, das ist der Antichrist, vielleicht weil er als Sieger auszieht, um zu siegen. Der Reiter in Kapitel 6 hat nur eine Krone, der Reiter in Kapitel 19 hat viele Kronen. Wenn wir über die apokalyptischen Reiter sprechen, ist es immer gut, zum Buch der Offenbarung zu gehen und sich in Erinnerung zu rufen, dass die Offenbarung in einer chiastischen Struktur geschrieben wurde. Und dann gibt es noch Chiasmen und Epanodos innerhalb der Chiasmen. Es ist ein faszinierendes Buch.
Bestimmt wissen nicht alle Zuschauer, was ein Chiasmus ist. Könntest du das kurz erklären?
Ein Chiasmus ist eine besondere Struktur, die sich über Kreuz wiederholt. Eine Seite, die wird dann umgedreht und in der Mitte hat man den Höhepunkt. Das ist eine der Formen des Chiasmus. Oder es ist im Schema A, B, B, A geschrieben und im Zentrum ist es zweimal vorhanden. Das ist einer der Gründe, warum man nichts aus der Bibel herausschneiden kann. Wenn es beispielsweise heißt, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, wenn er das wiederholt, dann hat das mit der chiastischen Struktur zu tun. Entfernt man die Wiederholung, zerstört man den Chiasmus. Also moderne Übersetzungen glauben, sie müssen sich besonders kurz fassen und zerstören damit die Chiasmen. Aber Gottes Wort ist voll von Chiasmen. Das Buch Offenbarung ist, wie ich schon sagte, als großer Chiasmus geschrieben. Und die erste Hälfte des Buches, die zum Höhepunkt in der Mitte führt, ist der geschichtliche Arm. Die zweite Hälfte ist der eschatologische Arm. Also Dinge, die mit dem Ende zu tun haben. Deshalb scheint es so oft, dass in der zweiten Hälfte des Buches Offenbarung Dinge in der umgedrehten Reihenfolge auftauchen. Wenn man die Stelle nimmt, wo der Teufel die Stadt umzingelt, die Auferstehung findet nach seiner Umzingelung statt, weil es in umgekehrter Reihenfolge geschrieben ist. Denn der Chiasmus verlangt es so. Sonst wird man schnell verwirrt in diesem Buch. Zuerst ist es wichtig zu sehen, dass die apokalyptischen Reiter, die wir in Kapitel 6 finden, sich im geschichtlichen Arm befinden. Hier gibt es einen geschichtlichen Verlauf in der Zeit. Deshalb kann es nicht der Antichrist sein, der auf dem weißen Pferd sitzt. Denn das würde den geschichtlichen Verlauf der Evangeliumsverkündung von seinen Anfängen und deren weiteren Entwicklungen bis zum Ende zerstören. Der Antichrist kommt ja nach der modernen Theologie am Ende. Doch nach biblischer Theologie kommt er irgendwo in der Mitte, nicht wahr? Das müssen wir auch klären. In Kapitel 6, Vers 2 heißt es, und ich sah, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und es wurde ihm eine Krone gegeben, und er zog aus als ein Sieger, um zu siegen. Also ein Pferd in der Bibel steht für Kriegsführung. Das Evangelium geht in die Welt, und das ist eine Art Krieg. Es ist eine Form des Krieges gegen die Mächte des Bösen. Die Reiter, die auf diesem Pferd sitzen, symbolisieren die Botschaft. Sie sind keine tatsächlichen Personen. Wenn sie richtige Personen wären, gäbe es ein Problem. Denn Einer von ihnen heißt Tod. In Vers 7 steht: Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen: Komm und sieh, und ich sah, und siehe ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name ist der Tod. Ist Tod eine tatsächliche Person oder ist das eine Konsequenz, etwas, das geschieht? Man kann nicht sagen, das ist der Antichrist. Das Pferd ist weiß und die Farbe weiß steht für Gerechtigkeit, nicht wahr?
Genau.
Das ist die erste Botschaft, die hinausgeht, ganz unverändert, so wie Christus sie seinen Jüngern gegeben hatte. Und er hat einen Bogen. Das ist auch ein Kriegssymbol. Interessanterweise wird Gott im Alten Testament öfters mit einem Bogen in seiner Hand und mit Pfeilen im Köcher beschrieben. Das weiße Pferd steht für das unverfälschte Evangelium, das wie eine Kriegswaffe in die Welt hinausgeht, um das Böse zu zerstören oder das Böse zu besiegen. Und der Botschafter, der darauf sitzt, ist die Botschaft, die Jesus Christus kundtut, indem sie von dem spricht, der den Bogen hat. Es ist die Erlösung in Christus. Es ist das reine, unverfälschte Evangelium. Wenn man dann zum zweiten Siegel kommt, heißt es, und es zog ein anderes Pferd aus, das war feuerrot, und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, damit sie einander hinschlachten sollten, und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Was passierte denn unmittelbar, nachdem das Evangelium in seiner Reinheit in die Welt ging? Sobald man anfängt, das Evangelium zu predigen, taucht etwas auf, was Feindschaft genannt wird. Und Wut, denn das ist die Reaktion Kains. Wenn Abel etwas Gerechtes tut, wird Kain ihn umbringen. Genau das passierte damals. Es war die Zeit der Verfolgung. Rot ist die Farbe des Blutes, die Farbe des Opfers, die selbstaufopfernde Verkündigung des Evangeliums. Es war also ein rotes Pferd. Das Evangelium wurde immer noch weitergetragen, aber es war blutgetränkt. Aber das Blut war wie ein Saat für weitere Menschen, die Wahrheit anzunehmen. Und schließlich kommt das schwarze Pferd. Schwarz ist schon ziemlich dunkel, oder? So etwa wie das finstere Mittelalter, wo eine Waage, also Gericht, hereinspielt. Das steht für das finstere Mittelalter, als das Evangelium buchstäblich vernichtet wurde. Und dann wurde es noch schlimmer. Dann war der Tod. Man hatte also den Kontrast mit einem Anfang als reines, weißes Evangelium zu einem Evangelium des Todes. Was ist ein Evangelium des Todes? Eines, das nicht zur Erlösung führt. Es führt zum ewigen Tod, zum zweiten Tod. Deswegen wird der Reiter Tod genannt und das Totenreich oder Hades die Konsequenz, ewiger Tod, ewiges Ausgelöschtsein. Man hatte das Evangelium von der Erlösung durch Jesu Christi durch ein Evangelium des Formalismus, der Tradition, der Reliquien und von allem Möglichen außer dem Schöpfer ersetzt. So begann man statt des Schöpfers das Geschöpf und selbsterdachte Dinge anzubeten. Man entwickelte ein völlig neues Evangelium. Also dieser Reiter auf dem weißen Pferd symbolisiert die Reinheit des ersten Evangeliums, das hinausging.
Danke.
Ja, aber da fehlt noch etwas. Der Reiter in Kapitel 6 hat nur eine Krone. Der Reiter in Kapitel 19 hat viele Kronen. Nun, wer hat viele Kronen? Es gibt sogar einen Choral, der heißt: Krönt ihn mit 1000 Kronen. Naja, ich kann nicht singen.
Das war schön.
Das symbolisiert Christus.
Ja, Christus.
Die nächste Frage, die wir bekamen, lautet: Warum geht der Sabbat von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang und nicht von Sonnenaufgang bis Sonnenaufgang? Das ist wirklich eine ganz spannende Geschichte. Geht man zurück zur Schöpfung. dann folgt ein Schöpfungstag dem anderen. Und immer heißt es, es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Und der zweite Tag fängt mit dem Abend an, dann der Morgen. Und so geht es weiter. In der Bibel beginnt also ein Tag mit dem Sonnenuntergang. Da fängt der Tag an. Warum ist das wichtig? Wenn man den modernen Tag betrachtet, diese Zählweise wurde wieder von der römisch-katholischen Kirche eingeführt. Der dauert von Mitternacht bis Mitternacht. Vernünftige Menschen, drücken wir es mal so aus, sind die normalerweise um Mitternacht noch auf?
Nein.
Nein. Also beginnt der Tag doch, wenn man schläft, oder?
Ja.
Man bekommt nichts mit. Wann wäre es morgen? Na, definieren wir erstmal mit dem Sonnenaufgang. Ist jeder wach, wenn die Sonne aufgeht?
Nicht unbedingt, eher nicht.
Ist jeder normalerweise bei Sonnenuntergang wach?
Ja.
Aha. Man kann also tatsächlich den Tag begrüßen. Und was für eine schöne Form ist es doch, den Tag zu begrüßen, wenn er kommt, sich selbst für die Ruhe vorzubereiten und eine Mini-Auferstehung zu erleben, wenn man wieder aufwacht.
Stimmt.
An diesem Tag und ihn dann bewusst lebt bis zum Sonnenuntergang. Dann verabschiedet man den Tag und begrüßt den nächsten. Was ist also die logischste Zeit, um den Tag anzufangen? Bei Sonnenuntergang oder um Mitternacht?
Bei Sonnenuntergang.
Bei Sonnenuntergang. Von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang soll ein Tag dauern. So definierte es Gott. So heißt es in 3. Mose 23, 32, ein Sabbat der Ruhe soll es für euch sein. Es spricht hier von Festsabbaten. Aber das trifft auf alle Sabbate zu. Und ihr sollt eure Seelen demütigen. Am 9. Tag des Monats, am Abend, sollt ihr die Feier beginnen und sie soll währen von einem Abend bis zum anderen. Also auch die besonderen Festsabbate dauerten von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang. Man konnte deren Ankunft begrüßen und auch deren Ende. Eines ist noch besonders interessant. Wenn es darum geht, den Sabbat wirklich entheiligen zu wollen. In einigen Teilen der Welt geht die Sonne früh unter. In anderen Teilen geht die Sonne sehr spät unter. In den nördlichen Breitengraden geht die Sonne im Sommer sehr spät unter.
Ja.
Und an einigen Orten geht sie fast gar nicht unter. Die Sonne gleitet hinunter, berührt den Horizont und geht dann wieder auf. Wie berechnet man da einen Sabbat? Doch vom tiefsten Punkt zum tiefsten Punkt, oder? Das wäre genau das Gleiche. Wenn man jetzt den Sabbat wirklich entheiligen wollte, wie wäre es dann von Mitternacht bis Mitternacht? Man fängt mit der Party an, wenn die Sonne untergeht, und feiert durch bis Mitternacht, Samstagnacht. Das heißt, man zerstört den ganzen Sabbat. Und dann ruht man am ersten Tag der Woche, der ein ganz normaler Arbeitstag ist. Und man hat es geschafft, auf dem Sabbat herumzutrampeln. Wann ist in der Welt die heftigste Partyzeit?
Na,
Freitagabend?
Stimmt. Ich wollte fragen, ob du Stunden oder Tage meinst.
Generell. Heute in der Welt. Freitag bis wann?
Freitagabend bis Sonntagmorgen.
Zumindest bis Mitternacht am Samstag. Dann hat man den Sabbat wirklich zerstört. Da wird am meisten getrunken und gezecht. Das ist die ausschweifendste Zeit in der Woche in der modernen Welt.
In the modern world.
Ist das ein Plan, den Sabbat zu entheiligen?
Nun, wenn Satan dahinter steckt, ganz bestimmt.
Ganz genau. Wenn unser Sabbat von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang geht, sind die Kinder mit dabei. Die ganze Familie macht mit. Und es kann eine ganz besondere Zeit sein. Verändere diese Zeit und man schafft Chaos.
Mit Sicherheit. Danke.
Wie funktioniert ein weltweites Sonntagsgesetz mit Todesstrafe über die verschiedenen Zeitzonen hinweg? Ich habe schon oft darüber nachgedacht. Und naja, von welchem Land geht denn dieser Todesbefehl aus? Was sagt die Bibel?
Von den Vereinigten Staaten.
Ja, es geht von den Vereinigten Staaten von Amerika aus. Na, es gab mal einen Krieg, der Desert Storm genannt wurde. Das war der Krieg zwischen den USA und dem Irak. Und die USA setzte ein Ultimatum. Da gab es ein interessantes Ultimatum für Saddam Hussein. Es besagte, um Mitternacht, östlicher Standardzeit, ist ihre Zeit abgelaufen. Was ist diese östliche Standardzeit? Es ist die Zeit an der Ostküste. Oder anders gesagt, die Zeit in New York. Dort ist auch der Sitz der Vereinigten Nationen, nicht wahr? Symbolisch. Wenn Erlasse hinausgehen, besonders mit der Zustimmung der UNO, ist es immer östliche Standardzeit. Wenn es also einen weltweiten Erlass geben wird, würde damit östlicher Standardzeit sein? Wird es dann ein Erlass sein, der die UNO mit einbezieht?
Sehr wahrscheinlich.
Sehr wahrscheinlich. Also östliche Standardzeit, unabhängig davon, welche Zeit das woanders ist. Ja.
Gut, das ergibt schon Sinn.
Was ist der Unterschied zwischen Siebentags-Adventisten und Siebentags-Baptisten? Nun, die Siebentags-Baptisten glauben vieles, was die Siebentags-Adventisten auch glauben. Ihr Evangelium ist das gleiche. Erlösung durch den Glauben an Jesu versöhntes Opfer. Sie halten den Sabbat, also das Gesetz, hat einen hohen Stellenwert in ihrem religiösen System. Und der siebte Tag Sabbat wird als Tag des Herrn geehrt. Das sind Gemeinsamkeiten zwischen Adventisten und Baptisten. Sogar die Temperenzbewegung war unter den Baptisten und auch unter den Siebentags-Baptisten sehr stark verbreitet. Es gibt also viele, viele Gemeinsamkeiten. Die Unterschiede liegen in einigen Charakteristika, wie etwa die Heiligtumslehre. Der Zustand der Toten ist ein weiterer interessanter Unterschied. Es ist aber interessant, dass in der Entstehungszeit der Adventbewegung ein großer Prozentsatz von den Siebentags-Baptisten kam, die diesen besonderen Lehren annahmen und schätzten. Anfangs gab es also wenig Unterschiede. Und als das Licht bedeutender wurde und Licht ja auch zunimmt, bis der Morgen anbricht, entstanden die unterschiedlichen Merkmale, die dazu kamen. Da ist noch eine weitere Frage, die wir bekommen haben, die da lautet: Jesus zitiert die Schrift in Markus 12, 24 bis 25 und das Gleiche wird in Matthäus 22, 29 bis 30 erwähnt. Aber die tatsächliche Schriftstelle findet man in keinem der 66 Bücher. Woher zitiert Jesus also? Okay, schauen wir uns das doch mal an. Gehen wir zu Markus 12, 24. Matthäus müssen wir nicht ansehen, weil es das Gleiche ist. In Markus 12, Vers 24 steht: Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schriften kennt, noch die Kraft Gottes? Gehen wir zurück zum Kontext der Geschichte. Ab Vers 18 heißt es: Und es kamen Sadduzäer zu ihm, die sagen, es gebe keine Auferstehung. Und sie fragten ihn und sprachen: Meister, Mose hat uns geschrieben, wenn jemand des Bruders stirbt und eine Frau hinterlässt, aber keine Kinder, so soll sein Bruder dessen Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren das 7 Brüder. Und der erste nahm eine Frau und er starb und hinterließ keine Nachkommen. Dann nahm sie der zweite und er starb und auch er hinterließ keine Nachkommen. Und der dritte ebenso. Und es nahmen sie alle 7 und hinterließen keine Nachkommen. Als letztes von allen starb auch die Frau. In der Auferstehung nun, wenn sie auferstehen, wessen Frau wird sie sein? Denn alle 7 hatten sie zur Frau gehabt. Die Sadduzäer glaubten nicht an eine körperliche Auferstehung. Sie glaubten an eine Geisterwelt. Übrigens, was glaubt denn unsere moderne Welt? Was passiert nach heutigem Denken mit dir, wenn du stirbst?
Du kommst in den Himmel oder die Hölle oder ins Paradies.
Als Geist, nicht wahr? Du bist also ein Geist. Irgendwo auf Wolke 9 herumschwebend. Vielleicht mit einer Harfe. Es ist keine physische Welt. Es ist eine spirituelle Welt. Ja, die Bibel lehrt einen physischen Tod und eine physische Auferstehung. Wenn man die östlichen Religionen betrachtet, dann wird doch auch alles vergeistigt. In einigen wird man dann Teil von Gott.
Ja.
Und dann wird man einfach Teil des Seins. Ja, die Bibel lehrt einen physischen Tod und eine physische Auferstehung. Können diese Gebeine wieder lebendig werden? Das lesen wir in Hesekiel. Können diese Gebeine wieder lebendig werden? Wird es eine Auferstehung geben? Nun, Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Bewies er während seines Dienstes, dass er die Auferstehung und das Leben war?
Ja.
Er ließ den toten Sohn der Witwe auferstehen. Er war tot. Er wurde von den Sargträgern getragen. Jesus hielt den Begräbniszug an, ging hin und sagte, Frau, weine nicht. Und zu dem jungen Mann, der tot dalag, sagte er, junger Mann, steh auf. Und er stand auf. Er ließ auch andere Menschen auferstehen. Und Kinder wurden wieder lebendig. Auch Lazarus wurde wieder lebendig. Und der auferstandene Lazarus führte das Eselfohlen am großen Tag, als Jesus im Triumphzug in Jerusalem einzog. Jesus lehrte klar eine körperliche Auferstehung. Die Gräber werden buchstäblich aufgehen. Doch die Sadduzäer glaubten das nicht. Sie dachten, man wird ein Teil der Geisterwelt. Darum geht es, als Jesus ihnen antwortete und sagt, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, hört ihr nicht darum, weil ihr weder die Schriften kennt? Zitiert er hier?
Nein.
Er zitiert hier keineswegs die Schrift, sondern im Grunde bezieht er sich auf alle Schriftstellen, die mit der Auferstehung zu tun haben. Ja, sie irren sich sehr und genauso irrt sich die moderne Welt. Sie kennen die Schriften nicht, dass die Toten nichts wissen. Werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen, sagt Hiob.
Ja.
Du wirst rufen und ich werde deine Stimme hören. Zu Daniel sagte er, du aber geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Also Tod und Auferstehung. Jesus sagt weiter, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Sie kennen die Kraft Gottes nicht. Gott hat die Kraft, jemanden körperlich wieder zum Leben zu erwecken. Deswegen hat Jesus das gezeigt. Deshalb nannte er sich selbst die Auferstehung und das Leben. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich wiederkomme, werde ich euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wenn ich wiederkomme, nicht vorher. Die moderne Welt folgt also den Lehren der Sadduzäer. Und dann sagt er, denn wenn sie aus den Toten auferstehen, heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel in den Himmeln. Das bedeutet doch, was auch immer in dieser Welt war, es wird anders sein. Worin die Unterschiede liegen, sagt die Bibel nicht. Also belassen wir es dabei. Er sagt uns hier, wie es ist. Nehmen wir es, wie es geschrieben steht, und belassen wir es dabei.
Ja. Ja. Wir kennen doch Gott. Immer wenn er sagt, es wird besser, dann wird es besser. Und wenn er sagt, dass der Himmel besser sein wird, dann wird es auch besser sein.
Es wird besser sein. Vielleicht wird die Beziehung noch inniger sein auf einer anderen Ebene, wer weiß. Nun, ich war wegen dieser Verse immer ziemlich verdrossen. Mit der Zeit gewöhnt man sich doch sehr an seine Frau und hat sie lieb. Dann möchte man nicht, dass diese Situation sich irgendwie ändert. Aber wie du schon sagtest, kam ich zu dem Schluss, was auch immer kommen wird, es wird besser sein als das Frühere. Also lass es gut sein.
Gott möchte nicht, dass du unglücklich bist.
Unhappy.
Genau.
Sondern glücklich.
Anscheinend ist übrigens die ganze Welt diesbezüglich sehr verwirrt über die Schrift. Und sie nahmen die Fülle an Beweisen für eine körperliche Auferstehung nicht an.
Genau.
Wann ist es wissenschaftlich und wann ist es Gott spielen? Ich glaube, das bezieht sich auf unser Gespräch.
Über Impfung.
Ja, Impfungen. Wann spielt man Gott und wann übt man Wissenschaft aus?
Wann ist es gut und wann ist es nicht gut? So in etwa.
Ich war ja selbst Wissenschaftler. Ich hatte auch mit Versuchen zu tun. Ich war auch Teil der Ethikkommissionen an den Universitäten, in denen wir die Ethik jedes durchgeführten Experiments besprachen und bewerteten. Wann ist es also Wissenschaft und wann ist es Gottspielen? Ist es falsch daran, herauszufinden, wie Dinge im Universum funktionieren?
Nein.
Nein. Das ist der forschende Geist des Menschen. Gott gab uns diesen forschenden Geist und so wollen wir es. Die Bibel sagt, dass Salomon, der weiseste Mann, der je gelebt hat, ein Experte für Zoologie, ein Experte für Botanik und ein Experte für viele andere Dinge war. Das Studium der Natur liegt in der Natur des Menschen. Wenn man anfängt, sich selbst über den Gott der Natur zu setzen, dann fängt man an, Gott zu spielen. Wenn es jetzt das genetische System betrifft, dann wird es etwas kompliziert. Wenn man sagt, man kann das genetische System verbessern, dann glaubt man nicht, dass Gott es perfekt schuf. Wenn man versucht, das zu tun, dann spielt man Gott. Stellen wir uns eine andere Situation vor. Was ist, wenn durch Sünde und Verfall genetische Abwandlungen in der Welt entstehen? Was auch geschah. Und diese genetischen Abweichungen jetzt Krankheiten hervorrufen. Kann man das reparieren, wenn es innerhalb der eigenen Möglichkeiten liegt? Oder anders gefragt, kann man in die Genetik eingreifen, auch im Bewusstsein, dass man den Entwurf der Zellen verändert? Also meiner Meinung nach, nur was ich persönlich denke, wenn man etwas Falsches korrigieren kann, oder etwas, das zerstört wurde. Das ist Wissenschaft. Und man kann auf diese Weise Krankheiten heilen. Wenn Gensequenzen fehlen und man kann sie mit den richtigen ersetzen, indem man sie in Stammzellen setzt und dergleichen, und das korrigiert, was falsch gelaufen ist, und dadurch Leiden lindert, ist das nicht Gott spielen. Dabei gebraucht man das, was schon vorhanden ist. Wenn man aber anfängt, Gene hinzuzufügen, anders gesagt, Fähigkeiten beifügen, die ursprünglich nicht geplant waren, und deshalb den Entwurf Gottes verändern, dann spielt man Gott. Wenn man also tierische Gene mit menschlichen Genen vermischt, dann spielt man Gott, denn Gott schuf sie nach Arten, mit einer unglaublichen Veränderlichkeit. Die biblische Art ist nicht eine Spezies, sondern war wahrscheinlich mehr auf der Ebene der Familie. Wenn man eine Familie hätte, sagen wir mal, die Hundefamilie gehört zu den Canidien. Ja, und dazu gehören Schakale, Fuchse, Wölfe und alle Hunderassen, die wir haben. Sie zählen alle zur Familie der Canidien. Sie sind alle Caniden. Das ist eine Kategorie. In einem Paar von ihnen lag die ganze genetische Vielfalt, die wir jetzt in der Welt sehen. Wenn man jetzt anfängt, Arten zu mischen, genetisch, sie mit Gewalt zu verschmelzen, dann spielt man Gott. Dann macht man sich am Entwurf zu schaffen. Alles, was der Förderung der Gesundheit dient, eine Korrektur von Dingen, die falsch gelaufen sind, wäre eine richtige Anwendung von Wissenschaft.
Das ist ein sehr schmaler Grat.
Richtig, das ist ein sehr, sehr schmaler Grat. Und wo man diese Grenze zieht, hängt von den eigenen Parametern ab. Den eigenen moralischen Parametern.
Wie du schon das letzte Mal sagtest, wenn der eigene Startpunkt Evolution ist, wird man höchstwahrscheinlich versuchen, Gott zu spielen.
Wenn es Evolution ist, dann meint man natürlich, dass man alles verbessern kann. Sogar wenn man die Manipulation von Obst, Gemüse, Getreide und dergleichen nimmt. Und wir denken, dass wir damit den Ertrag und anderes steigern können. Wenn man einen Blick zurück in die Geschichte wirft, zum Beispiel nach Ägypten, wie viele Körner hatte das Getreide dort? 100. Wenn man heute 50 hat, dann wurde da schon mächtig angeschoben. Man ist außer sich vor Freude, wenn es 50 werden. Haben wir also etwas verbessert oder sind wir zurückgerudert?
Naja, rückwärts.
Ja, es gab eine Verschlechterung. Ich habe kein Problem mit Zuchtprogrammen, um den bestmöglichen Ertrag zu erhalten. Aber wenn man anfängt, Gene hinzuzufügen, dann verändert man die Physiologie. Man weiß nicht, was die Auswirkung dieses hinzugefügten Genes ist. Wenn man beispielsweise einer genetischen Ausstattung das Wachstumsgen hinzufügt, sagen wir mal die Wachstumsgene, die Wachstumshormone in Schweinen kodieren, und man verpflanzt sie in eine andere Spezies, oder sogar in die gleiche Spezies und es dort einfach verdoppelt, dann erhält man Riesenschweine. Einige davon sind so krank, weil der Körper einfach nicht für diese Verdopplung konzipiert ist, dass man sie mit Antibiotika am Leben erhalten muss. Sie können nicht mal gehen. Man muss sie immer mit Schläuchen abspritzen. Und das soll eine Verbesserung sein, weil man einen größeren Ertrag hat. Aber man erhält einen sehr ungesunden Ertrag. Ist das etwas, was du gerne essen würdest? Etwas, was so außerordentlich ungesund ist und das nur mit Antibiotika und allem Möglichen am Leben erhalten wurde?
Nein.
Und wenn man dann anfängt, Gene auf eine andere Spezies zu übertragen, oder vielleicht sogar von Tieren zu pflanzen, man hat Gene von Schweinen auf Tomaten übertragen, ist das dann noch eine Tomate?
Nein.
Sie mag noch wie eine aussehen, aber wie wirkt sich das auf deren Physiologie aus? Wie ist das Zusammenspiel beeinflusst? Ja, ich bin schon einer, der sagt, nehmen wir die besten genetischen Systeme, die wir haben, und züchten wir die weiter. Und wenn man dann hohe Erträge hat, ist das wunderbar. Aber man muss doch nicht genetisch daran herummanipulieren, um diese Leistung zu bekommen. Es ist ein sehr schmaler Grat. Und je nachdem, mit wem man spricht, bekommt man eine andere Antwort. Was denkst du über den Gebrauch von Gewürzen? Man will nicht, dass das Essen fade schmeckt, oder? Was ist ein Gewürz? Und was ist ein Würzmittel? Ein Kondiment verstärkt den Geschmack. Es gibt viele natürliche Dinge, mit denen man den Geschmack verstärken kann. Kräuter, Salz. Proteinartige Produkte, die man zum Essen geben kann. Aber ein Gewürz hat in der Regel einen stimulierenden Effekt und ist normalerweise ein Alkaloid. Es hat also eine schädliche Nebenwirkung. Essen, das also einfach mit Kräutern zubereitet ist und natürlichen Gewürzen auf pflanzlicher Basis, die keine Alkaloide sind, wären für unsere Gesundheit am besten. Natürliche Geschmacksstoffe sind beispielsweise natürlicher Hefegeschmack und Hefen. Kräutersalz und Kräuter heben den Geschmack hervor. Aber Dinge wie Pfeffer,
Pfeffer, schwarzer und weißer?
Ja, schwarzer oder weißer. Und all das wirkt sich negativ aus und sollte vermieden werden.
Was wäre denn ein guter Ersatz für Pfeffer?
Cayennepfeffer. Cayennepfeffer ist aus einer Frucht hergestellt, nicht wahr? Und das darin enthaltene Capsicum erzeugt den scharfen Geschmack und hat auch gesundheitliche Vorteile. Es ist gut für den Blutkreislauf und so weiter. Der brennende Geschmack von Cayennepfeffer ist kein wirkliches Brennen. Es hat also nicht die Wirkung von schwarzem Pfeffer. Man könnte das verwenden. Hier geht es um ein Zitat aus dem großen Kampf, das positiv über die Albigenser und Katarer spricht. Die Frage dazu lautet: Alles, was ich zu den Albigensern und Katarern finden konnte, lässt vermuten, dass sie großteils Gnostiker waren. Stimmt das? Denn Ellen White spricht positiv über sie im großen Kampf. Wenn es um die Geschichte der Waldenser geht, um die Geschichte der Albigenser oder um die Geschichte der Völker geht, die ausgerissen wurden, die Ostgoten, die Vandalen und so weiter, dann stammt viel von dem Geschichtswissen, das wir haben, aus katholischen Quellen. Sie behaupteten, dass diese Gruppen Gnostiker waren, während sie im Grunde selbst Gnostiker sind, weil sie ja in ihrem Katechismus lernen, dass man Gott wird, nicht wahr?
Ja.
Das ist Gnostizismus. Das war also die große arianische Verschwörung. Diese Völker lehnten die von den römisch-katholischen Kirche bevorzugte Ansicht über die Gottheit ab. Und deshalb wurden sie vom Angesicht der Erde ausgemerzt. Die Albigenser, die Waldenser, ja, über die Waldenser sagen sie, dass sie ihren Ursprung mit Peter Waldo hatten. Und das wäre erst sehr spät in der Geschichte. Wogegen die wirkliche Geschichte der Waldenser viel weiter zurückreicht. Bis zu den Aposteln oder bis kurz vor den Aposteln. Dafür gibt es eine Vielzahl von Beweisen. Wenn man diese negativen Dinge über die Menschen liest, dann deshalb, weil der Feind aller Gerechtigkeit nicht möchte, dass die Wahrheit verbreitet wird. Diese Menschen glaubten an die Schrift, unverfälscht, wie sie dasteht. Sie hatten Teile der Schrift in ihren Ärmeln verborgen. Sie waren Missionare des Evangeliums. Sie sonderten sich von Rom ab. Sie hielten den Sabbat. Und deshalb waren sie Roms Feinde. Und man kann nicht einfach lesen, was Rom über sie sagt. Viele Geschichtsbücher sind vernichtet. Die Büchereien wurden zerstört.
Ja.
So kann man nur durch eine römisch-katholische Brille über sie lesen. Es gibt sehr stichhaltige Beweise, dass die ausgelöschten Völker in Wirklichkeit den Sabbat hielten. Menschen, die an die Bibel glaubten. Was die Geschichtsbücher über sie sagen, ist mit Vorsicht zu genießen. Sogar wenn es um die Geschichte der Reformation geht, wurden viele, viele Dinge in den Enzyklopädien verändert. Immer haben die Jesuiten ihre Finger im Spiel. Darum liebe ich sehr alte Bücher. Und hinter mir kannst du Bücher sehen, die schrecklich aussehen. Hier ist eine Enzyklopädie, die noch nicht verfälscht wurde. Wenn man also etwas über Reformationsgeschichte lesen will, dann sollte man so ein altes, muffiges Buch nehmen, schon von Motten angenagt. Wenn man darin zu lesen anfängt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Jesuit da Mist gemischt hat, etwas geringer.
Ja. Und vielleicht biegt sich auch wegen all dem wunderbaren Wissen das Regal schon etwas durch.
Gut möglich, dass das Wissen so schwer ist. Also ist nicht notwendigerweise alles, was man über diese Leute nachliest, die Wahrheit.
Danke.
Da haben wir auch eine interessante Frage bekommen. Ist es für jemanden wie mich zu spät? Leute wie ihr hattet schon jahrzehntelang Zeit, sich geistig und geistig vorzubereiten, während ich durch mein Leben gekreuzt bin, als ob noch eine Ewigkeit vor mir läge. Ist es für jemanden wie mich zu spät? Die Antwort ist eindeutig nein.
Auf keinen Fall.
Nein, es ist nicht zu spät. Ich glaube, ich darf das sagen, weil meine liebe Schwiegermutter, die ich sehr mochte, nicht mehr unter uns weilt. Nun, sie war ziemlich atheistisch. Und sie war nicht besonders entzückt darüber, dass wir die biblische Wahrheit angenommen haben. So fand sie in der Bibel immer etwas, dem sie widersprechen konnte. Einmal unterhielten wir uns und irgendwann sagte sie, weißt du, diese Bibel, na, es ist so unfair. Auch diese Gleichnisse, dass Jesus erzählt, ist unglaublich unfair. Denn in diesem Gleichnis werden Arbeiter für einen Tageslohn angestellt. Einige beginnen früh und später am Tag findet er noch mehr Arbeiter und er bietet ihnen Arbeit in seinem Weingarten an. Und dann kommt noch jemand. Zur 11. Stunde findet er noch jemand und lädt ihn ein, im Weinberg zu arbeiten. Am Ende des Tages, als der Lohn ausgezahlt wird, erhalten alle den gleichen Lohn. Sie sagte, das ist lächerlich. Das ist so unfair. Und deshalb mag ich diese Bibel nicht, weil sie diese lächerlichen Geschichten enthält. Ich sagte, ja, aber was ist, wenn du es falsch verstehst? Was, wenn der Lohn nicht Geld ist, sondern der Lohn ewiges Leben ist? Würdest du ein halbes ewiges Leben wollen? Oder ein Viertel ewiges Leben?
Bestimmt nicht.
Ein Bruchteil ewiges Leben? Was ist ewiges Leben? Es ist doch entweder alles oder gar nichts. Haben sich die länger im Weinberg arbeiteten beschwert? Sie beschwerten sich und sagten, halt, so geht das nicht, halt. Wir haben uns hier ins Koma geschwitzt. Und diese Kerle schneien in der letzten Minute herein und sind auch dabei. Er fragte sie, habe ich mit euch nicht einen Tageslohn ausgemacht und ihr wart damit einverstanden? Jetzt bekommt ihr einen Tageslohn und regt euch auf? Was ist los mit euch? Sie hören sich wie eine Gewerkschaft an, nicht wahr?
Ja.
Sie wollen immer ein größeres Stück vom Kuchen. Ich malte einmal einen Kuchen an die Tafel, weil ich mich weigerte, der Gewerkschaft beizutreten. Man machte mir in der Arbeit Druck, doch den Gewerkschaften beizutreten. Also, ich schweife vom Thema ab. Aber das gehört bei WhatsApp einfach dazu, oder?
Genau.
Sie meckerten rum. Wie kannst du der Leiter der Zoologischen Fakultät sein und nicht in der Gewerkschaft sein? Du musst der Gewerkschaft angehören. Da ging ich zur Tafel und zeichnete einen Kreis auf und sagte, das ist der Kuchen, die ganze Wirtschaft des Landes. Und ich zerteilte den Kuchen in Stücke. Und dann schrieb ich die Namen der verschiedenen Gewerkschaften in die einzelnen Stücke. Ich sagte, gut, hier haben wir die Gewerkschaft der Lehrer. Und sie hat das Gefühl, ihr Stück ist zu klein. Sie hat aber eine große Lobby und so gehen sie auf die Barrikaden und endlich wird ihr Stück größer. Was bedeutet das für das kleinere Stück? Was passiert mit ihnen?
Sie werden kleiner.
Sie müssen kleiner werden, weil es nur eine Wirtschaft gibt. Meine Frage ist, ob das Liebe deinen Nächsten wie dich selbst ist.
Nein.
Wenn die Antwort Nein ist, dann ist das so. Denn das Ganze bleibt, was es ist. Was passiert mit Menschen wie mir? Der Herr sagt, komm, arbeite in meinem Weinberg. Also komm und arbeite ich in seinem Weinberg. Denn wir haben durch Glauben Erlösung aus Gnade. Und man verdient es sich nicht. Wenn man es sich nicht verdient, dann ist es ein Geschenk. Der Geber bestimmt das Geschenk, nicht der, der es bekommt. Wenn ich dir jetzt ein Geschenk gebe, dann kommst du ja auch nicht und sagst, hey, das ist mir zu klein, ich möchte was Größeres. Dann hast du ein Problem, weil du dann nämlich gar nichts bekommst, nicht wahr? Das Geschenk wird vom Geber bestimmt. Meine lieben Freunde, es ist nie zu spät. Es war auch für den Schächer am Kreuz nicht zu spät, nicht wahr? Wir haben uns schon seit Jahrzehnten geistig und geistig vorbereitet. Ja, doch einige Leute bereiten sich schon jahrzehntelang vor. Trotzdem könnten sie auf dem Holzweg sein, nicht wahr? Vergessen wir nie, dass Erlösung durch den Glauben aus Gnade kommt.
Amen. Danke.
Was ist die biblische Sicht zur Sicherheit und die Verteidigung der eigenen Person und seiner Lieben?
Okay.
Ist ein Christ notgedrungen ein Weichei?
Nein.
Nein, er ist kein Feigling, aber seine Waffen sind nicht fleischlich. Stimmt das?
Korrekt.
Gut. Also Petrus hat ein Schwert. Und er ist ausgerastet und schlug ein Ohr ab. Der Herr hob es auf und tat es an seinen Platz. Das sollte dieser Person etwas sagen, nicht wahr? Und er sagte, steck dein Schwert wieder ein. Sie sagten auch, das sind zwei Schwerter. Und Jesus sagte, es ist genug. Nun, der Katholizismus möchte das gerne auf ihre Weise interpretieren. Für sie stehen die beiden Schwerter für das Schwert der staatlichen Macht und das Schwert der religiösen Macht. Dabei ist das Schwert der religiösen Macht über dem Schwert der weltlichen Macht. Die eine ist der anderen untertan, so wie das Geistliche höher ist als das Weltliche. So interpretieren sie es. Sie glauben, dass sie beide Schwerter haben. Aber das sagte der Herr nicht. Er sagte, steck es zurück. Dann fing Petrus an, es als römisch-katholisches Argument zu benutzen und sagte, ich habe zwei, weil Jesus wusste, wie lange es dauern würde, alles zu erklären, sagte nur, ah, es ist genug. Tu's weg. Die Bibel sagt, unsere Waffen sind nicht fleischlich. Wir vertrauen also Gott.
In God. Now, when I became
Als ich Christ wurde, hatte ich auch Schusswaffen.
I don't have them
Jetzt habe ich keine mehr. Ich habe sie weggetan. Und ich vertraue gerne Gott, dass er sich um all diese Dinge kümmert. Passieren auch gehorsamen Menschen schlimme Dinge?
Ja.
Ja. Weiß Gott davon? Hat er alles unter Kontrolle?
Ja.
Gibt es da draußen nicht abertausend Geschichten, wie Gott eingriff? Nehmen wir ein paar Geschichten aus der Bibel. Als sie Jesus über den Felsen hinunterstürzen wollten, da ging er einfach durch die Menge. Nun, der Geist der Weissagung sagt uns, dass um ihn herum laute Engel waren, die die Menschen blind machten. Sie waren nicht blind, aber sie konnten nicht sehen, was geschah. Und dann war er weg. Nicht wahr? Und ich habe auch schon solche Geschichten gehört. Ich musste einmal in ein sehr gefährliches Gebiet gehen. Ich war dorthin eingeladen worden für einen Vortrag. Doch kurz vorher hatte es einige Vorfälle gegeben, bei denen Menschen umgebracht worden waren. Sie wurden auch noch sehr brutal getötet. Man nannte das Necklacing. Dabei wird jedem ein mit Benzin gefüllter Autoreifen um den Hals gehängt und dann wird die Person angezündet. Das ist ein recht grauenvoller Tod. Ich habe mich gedreht und gewendet und hin und her überlegt, ob man unter diesen Umständen wirklich dorthin sollte. Doch ich hatte das Gefühl, dass das ein Ruf war. Und meine Frau hatte das Gefühl, wenn er geht, gehe ich mit. Und wenn sie mitgeht, dann kommen auch die Kinder mit. Schließlich saß die ganze Familie im Auto. Und nur einen Tag zuvor waren dort Menschen getötet worden. Und als wir in diesem Gebiet ankamen, standen dort Männer mit Gewehren, Kalaschnikows. Sie hielten Ausschau nach jedem, der dorthin wollte. Und wir bogen ab, sprachen ein Gebet und sie schauten geradewegs durch uns hindurch. Sie zeigten keine Reaktion, nichts. Wir fuhren geradewegs an ihnen vorbei und waren sprachlos. Wir waren dort, verbrachten den Tag mit den Geschwistern aus dieser Gegend. Es war wunderbar dort. Sie predigt, ich hielt die Vorträge, wir hatten ein gemeinsames Essen. Damals gab es noch kein Social Distancing. Keine Masken, um die Identität zu verstecken. Und dann kam die Zeit für die Heimfahrt. Es war wie ein Spießrutenlauf. Wieder sprachen wir ein Gebet, alle gemeinsam, und dann sind wir ins Auto gestiegen. Und es war wieder genauso. Sie standen immer noch dort. Sie blickten alle in eine Richtung und wir kamen aus der anderen. Keiner zuckte mit der Wimper. Jetzt frage ich dich, haben sie uns einfach ignoriert? Oder haben sie uns nicht gesehen?
Sie haben euch wahrscheinlich nicht gesehen.
Sie sahen mich wahrscheinlich nicht, oder?
Ihre Augen wurden
geschlossen. Nicht körperlich, aber sie haben es nicht registriert. Wer kann solche Dinge tun?
Gott.
Ja, Gott kann sowas tun. Es gibt viele Stellen in der Bibel. Nun, was passiert, wenn du merkst, dass jemand gerade deine Frau oder deine Kinder verprügelt? Würdest du müßig herumstehen und nichts tun, wenn du es könntest? Oder würdest du etwas tun?
Doch.
Ich würde sicher etwas tun. Ich würde tun, was ich könnte. Ich habe keine Waffe, also müsste ich alles, was ich tue, zusammen mit Gott tun. Und es gibt viele Berichte von Menschen, die in ernsten Schwierigkeiten waren und beteten. Und dann tauchte jemand auf, entweder ein hochrangiger Beamter oder eine sehr große Person, und die anderen Leute zerstreuten sich. Und wenn sich die Bedrohten dann umdrehten, um diese Unbekannten zu danken, ist er weg. Ich weiß von vielen derartigen Erfahrungen. Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen. So wird er deine Pfade ebnen. Das steht in Sprüche 3, 5 bis 6, glaube ich. Das ist einer meiner Lieblingsverse. Ja, das muss man erleben und das muss man lernen. Soweit es nur möglich ist, sei freundlich. Vor einiger Zeit ist mir ein sehr interessanter Fall untergekommen. Ich war in Südamerika bei einer Evangelisation in Südamerika. Da kam eine junge Frau zu mir nach vorne. Sie sagte, dass sie viele meiner Vortragsreihen angesehen hat. Einmal hatte sie mit ihrem Mann und den Kindern Vorträge angesehen, als ihr Haus überfallen wurde. Drei Räuber mit Schusswaffen brachen ein. Zwei bedrohten sie mit ihren Waffen, den Mann und die Kinder. Und der Dritte packte sie und schleppte sie ins Schlafzimmer. Was sollten sie tun? Gerade hatte sie die Bibel studiert und sich entschieden, Gott nachzufolgen. Sie betete, Herr, was soll ich tun? Das war eine sehr schwierige Lage für sie. Wahrscheinlich würden sie ihren Mann und die Kinder töten. Und dann ging sie auf ihren Angreifer zu und umarmte ihn und sagte ihm, Gott liebt dich. Er wurde sehr wütend und schrie sie schließlich an, dass Gott keine Kriminellen wie ihn lieben würde. Und sie sagte, doch, das tut er. Er tat nicht, was er zu tun geplant hatte, sondern schleifte sie unsanft zurück zu ihrem Mann und den Kindern und warf sie dort mehr oder weniger hin. Und während die Räuber ihre Waffen auf die Familie richteten, redete sie weiter auf die drei ein, dass Gott sie liebt. Zwei von ihnen warfen ihre Waffen hin und liefen weg. Sie ließen ihre Waffen liegen und rannten hinaus. Wenn ich mich richtig erinnere, war der Dritte derjenige, der sie ins Schlafzimmer gezerrt hatte. Er stand noch da und sagte, Gott könnte ihn nicht lieben. Sie sagte, doch, das tut er. Du musst die Bibel lesen. Er meinte, er habe keine. Und weil sie die Bibel studiert hatten, nahm sie eine Bibel und gab sie ihm. Da warf er auch seine Waffe auf den Boden und lief auch hinaus.
Mit?
Ja, mit der Bibel. Er tauschte seine Waffe gegen eine bessere Waffe ein.
Eine viel bessere.
Das ist meine Sicht der Dinge. Das ist meine Waffe. Nicht das Ding, sondern hier. Das ist einfach ein Hilfsmittel. Das ist die Waffe.
Ja, danke.
In meiner Arbeit kümmere ich mich um behinderte Menschen. Das bedeutet auch am Samstag. Dann sagte die Person, dass es für ihn sehr schwierig ist, den Sabbat zu halten. Und auch in der Gemeinde hat der Prediger alle möglichen widersprüchlichen Ansichten dazu. Wie soll er nur den Sabbat halten? Ist der Sabbat dazu da, um Gutes zu tun oder um nichts zu tun?
Um Gutes zu tun.
Der Sabbat ist da, um Gutes zu tun. Wenn es Teil der Arbeit ist, sich um kranke Menschen zu kümmern, ist das kein Verletzen des Sabbats. Wenn das deine Arbeit ist und du einen Tag tauschen kannst, vielleicht dafür an einem Sonntag arbeiten und jemand anders, der nicht vom Sabbat überzeugt ist, arbeitet dafür am Samstag, dann könnte man so drumherum kommen. Nun, versuche es und halt den Sabbat, was die Anbetung Gottes betrifft. Aber wenn es die Versorgung von Menschen, die Hilfe brauchen, zur Folge hat, gehört das auch zum Sabbat. Interessanterweise gab es eine Gesundheitseinrichtung, die finanziell in Not war. Sie entschied sich, Sabbats ihren Dienst kostenlos anzubieten. Natürlich führte das zu einigen Diskussionen, weil das die Lage noch schlimmer machte. Doch schließlich zogen sie es durch. Sie erwarben für ihre Behandlungen einen so guten Ruf, dass viele wegen der Mundpropaganda zu ihnen kamen. Schlussendlich kamen sie aus ihren finanziellen Schwierigkeiten heraus, weil sie sich dafür entschieden haben, am Tag des Herrn das Richtige zu tun.
Erstaunlich.
Ja, unser Motto sollte sein, tu das, was richtig ist. Tue, was möglich ist und überlasse die Folgen Gott. Könnt ihr bitte näher auf diesen Vers eingehen? Es scheint so zu unserer Zeit zu passen. Während meines Studiums von Daniel wurde dieser Vers erwähnt. Jesaja 30, 28. Und sein Atem wie ein überflutender Bach, der bis an den Hals reicht, um die Nation zu schwingen mit dem Schwingsieb des Nichts und einen irreführenden Zaum an die Kinnbacken der Völker zu legen. Wollen wir dazu den Kontext ab Vers 27 lesen. Damit beginnt im Original sogar ein neuer Paragraph. Siehe, der Name des Herrn kommt von weit her, mit seinem brennenden Zorn und wuchtigen Auffahren. Seine Lippen sind voller Grimm und seine Zunge ist wie ein verzehrendes Feuer. Und sein Atem wie ein überflutender Bach, der bis an den Hals reicht, um die Nationen zu schwingen mit dem Schwingsieb des Nichts und einen irreführenden Zaum an die Kinnbacken der Völker zu legen. Das bezieht sich auf den Tag des Gerichts, wenn Gott kommt, um die Welt zu richten. Er wird die Völker zertreten, sagte die Bibel. Das Standbild in Daniel wird zerstört, wenn der Stein Jesu Christus, der Fels, auf die politischen Systeme dieser Welt trifft und sie zerstört. Nun, in der Bibel gibt es etwas, das Gottes zulassender Wille und etwas, das Gottes endgültiger Wille genannt wird. Und natürlich Gottes Wille. Gottes Wille ist immer in Übereinstimmung mit seinem endgültigen Willen. Was war Gottes ursprünglicher Wille? Gottes ursprünglicher Wille war Frieden, Liebe, Sanftmut, Freundlichkeit und Gehorsam gegen Gottes Vorschriften, nicht wahr? So begann die Welt. Gottes endgültiger Wille ist genau der gleiche wie sein ursprünglicher Wille. Das ist Gottes Wille. Dazwischen haben wir ein Stück, das Gottes zulassender Wille genannt wird. Im hebräischen Denken ist Gottes zulassender Wille immer noch Gottes Wille. Aber es ist nicht sein ursprünglicher Wille und auch nicht sein endgültiger Wille. Es ist ein Stück, ein Einschub in den ewigen Frieden. Und deshalb haben wir diese seltsame Sprache, wie es beispielsweise hier heißt, und einen irreführenden Zaum an die Kinnbacken der Völker zu legen. Auch im Neuen Testament gibt es etwas Ähnliches. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben. Sendet Gott nun die wirksame Kraft der Verführung?
Nein, er erlaubt es.
Genau, er erlaubt es. Es ist ein Teil seines zulassenden Willens. Wenn er sagt, schick einen Lügengeist in diesen Mann, ist Gott ein Lügner?
Nein.
Die Bibel sagt, Gott kann nicht lügen. Dann muss das doch offensichtlich Gottes zulassender Wille sein. Gott lässt zu, dass ein Lügengeist von dieser Person Besitz ergreift, weil die Person sich weigert, die Wahrheit anzunehmen.
Genau, diese Geschichte, als Gott fragte, wer will gehen? Und Satan stand auf und sagte, ich.
Genau, Satan sagte, ich will gehen. Du gehst und machst das. Anders gesagt, das ist Gottes zulassender Wille. Warum hat Gott diesen zulassenden Willen? Nun, wenn er das nicht hätte, wären wir beide nicht hier. Ganz einfach, wir werden gleich vernichtet. Denn Gottes Wille besagt, der Sünde sollt, ist der Tod.
Genau so ist es.
Und weg wären wir. Wegen Gottes Gnade gibt es Gottes zulassenden Willen. Gottes zulassender Wille führt am Ende zu einer Impfung der Menschheit gegen dieses Ding, das Sünde heißt. Und damit kommt dann Gottes endgültiger Wille in Übereinstimmung mit seinem ursprünglichen Willen.
Wow.
So funktioniert das. Wenn man also diese Dinge liest und sich denkt, wow, Gott ist hier derjenige, der gemein ist. Nein. Gott hat durch seinen zulassenden Willen all diese Dinge erlaubt. Und dann kommt die vergeltende Maßnahme. Sobald die erlaubte Zeitspanne, die hineingeschoben wurde, abgelaufen ist, gilt, der Gerechte übt weiter Gerechtigkeit und wer Unrecht tut, tut weiter Unrecht und alles kommt zu einem Ende. Und Gott wird das tun, was die Bibel sein fremdartiges Werk nennt. Ein Werk, das nicht im Einklang mit seinem Charakter steht. Es ist nicht der Gott des Todes.
Nein.
Er ist der Gott des Lebens. Aber er wird das Böse vernichten.
Um zum Anfang zu kommen.
Zurück zu seinem ursprünglichen Willen, damit der endgültige Wille wieder in Übereinstimmung mit dem ursprünglichen kommt. So sind diese Verse zu verstehen.
Dankeschön.
Könntet ihr bitte folgende Verse erläutern? Markus 16, 18 und Psalm 91. Es heißt hier, wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Wenn in der Impfung tödliche Inhaltsstoffe sind, werden sie uns nicht schaden. Wenn wir glauben, dass Gott uns beschützt, dann wird sich uns kein Übel nahen. Nun, die Sünde der Überheblichkeit liegt sehr nahe am Pfad des Glaubens. Überheblichkeit ist sogar Satans Fälschung des Glaubens.
Ja.
Wann wird etwas zu Überheblichkeit und wann wird es zu Glauben? Ich bleibe jetzt mal bei diesem Beispiel. Wenn ich jetzt sage, na, Gott wird mich schon vor allem schützen, sogar wenn ich mich impfen lasse. Das ist Überheblichkeit.
Das denke ich auch.
Wenn man dich packt und sagt, wir werden dich zwangsimpfen, sie dich festhalten und dir die Spritze geben, kannst du dann noch diese Verheißung in Anspruch nehmen?
Ja.
Ja, dann ist es nicht Überheblichkeit, sondern Glaube. Kann Gott uns vor diesen Folgen schützen?
Ja.
Selbstverständlich. Und wenn er es nicht tut, hat er dann versagt? Nein. Er hat dein Gebet mit seinem zulassenden Willen beantwortet. Wenn wir zu der Zeit des Spätregens kommen, als Paulus auf der Insel Melite war und die Schlange an seiner Hand hing, das war ein Symbol für den Spätregen. Paulus wurde nicht krank. Während des Spätregens, wenn Gottes Volk den lauten Ruf gibt, können sie dann vielleicht immer noch umgebracht werden?
Ja.
Denn die Gnadentür steht noch offen. Aber könnte das auch zutreffen?
Ja.
Ganz genau.
Bei den Märtyrern war es auch so und auch bei Paulus. Die Schlange tat ihm nichts. Aber andere Male wurde er beispielsweise gesteinigt und man hielt ihn für tot.
Ja.
Und schließlich starb er auch.
Ja. Da gibt es so viele unglaubliche Erfahrungen in der Geschichte. Es gibt eine deutsche Ballade. Darin geht es um eine wahre Geschichte. Es heißt Füße im Feuer. Da geht es um die Inquisition. Die Frau eines protestantischen Adligen, eines Hugenotten, wurde zu Hause brutal gefoltert. Sie erschien dem Folterknecht stolz, als sie ihm nicht antwortete. Man hielt ihre Füße ins Feuer, damit sie ihren Mann verraten sollte. Sie sagte nichts. Sie starb. Aber er überlebte. Und er lebte wieder dort auf seinem Landsitz. Es gab Auseinandersetzungen. Vielleicht im Dreißigjährigen Krieg zwischen Protestanten und Katholiken. Und eines Nachts klopfte es an seiner Tür. Der Mann vor seiner Tür, der dringend einen Unterschlupf suchte, war der Folterer persönlich. Er erkannte den Mann an der Tür sofort, aber der erkannte den Mann, der ihm Unterschutz gewähren sollte, erst später. Er nahm ihn also ins Haus und diese Nacht kämpfte er mit sich selbst. Dieser innere Kampf war so groß, dass er über Nacht grau wurde. Am nächsten Morgen hatte er graue Haare. Er war zu dem Schluss gekommen, dass er diesem Mann vergeben sollte, weil ein Christ so wandeln soll. So kam dann der nächste Morgen. Und als er den Folterer damit konfrontierte, vergab er ihm. Und dieser Mann wurde selbst ein Protestant. Das sind schreckliche Dinge, die Gott zulässt. Doch schließlich kam etwas Gutes dabei heraus. Das ist immer so bei diesen unglaublichen Bekehrungsgeschichten. Wie viele Menschen nahmen Paulus gefangen, damit sie sterben sollten?
Ja.
Viele, nicht wahr?
Ja, viele.
Viele. Und einige, die ihn am meisten fürchteten, wurden seine besten Freunde. So funktioniert das Evangelium der Versöhnung. Ja, Gott kann uns beschützen. Das bedeutet nicht, dass er es tun wird. Aber wenn er es nicht tut, wird etwas Gutes dabei herauskommen. Etwas Höheres, wie bei Füßen im Feuer.
Damit kommen wir wieder zu unserer eigenen Entscheidung, nicht überheblich zu werden.
Genau. Sei nicht überheblich, aber habe Glauben. Ich nehme immer ein einfaches Beispiel, um den Unterschied zwischen Glauben und Erheblichkeit zu zeigen. Nehmen wir mal an, jemand bricht auf der anderen Straßenseite zusammen. Und zwei Leute laufen jetzt über die Straße, die helfen wollen. Es herrscht viel Verkehr. Einer sagt: Herr, lass mich schnell zu Ihnen hinüberkommen. Hilf mir über die Straße. Der andere sagt: Ich bin in guter Mission unterwegs. Gott wird sich darum kümmern und rennt über die Straße. Oder: Ich bin unbesiegbar, weil ich etwas Gutes tue, auch wenn es ein Atheist ist. Das eine ist Glaube, das andere Überheblichkeit. Aber ein Außenstehender wird keinen Unterschied erkennen.
Es sieht gleich aus.
Man sieht keinen Unterschied. Deshalb ist Überheblichkeit die Fälschung, die Nachahmung des Glaubens.
Und dann haben wir eine Frage.
Jetzt haben wir eine Frage, die oft gestellt wird. Wer sind die 144.000? Ist das eine buchstäbliche oder eine prophetische Zahl? Diese Frage taucht immer und immer wieder auf. Wenn man sich die Zusammensetzung der 144.000 ansieht, dann werden doch die Stämme erwähnt, nicht wahr? Es heißt 12.000 aus jedem Stamm. Es ist die Frage, ob das eine buchstäbliche Zahl ist. Bestehen die Stämme noch?
Nein.
Die Stämme existieren nicht mehr. Einige Leute glauben, dass sie noch existieren und dass sie nach Westen wanderten und einige der westlichen Nationen formten, nicht wahr? Aber die Bibel stellt klar, dass sie im Osten zerstreut wurden. Die Assyrer stellten sicher, dass die Nationen aufhörten, als Nation fortzubestehen. Die gingen dabei ziemlich brutal vor. Ich glaube, wir haben darüber schon in einigen vorherigen Folgen gesprochen.
Ja, ich glaube, es gibt auch einen Vortrag darüber.
Ja, stimmt. Wir wollen uns nicht mit buchstäblichen Stämmen beschäftigen. Dann unterscheidet sich auch noch die Zusammensetzung der Stämme in der Offenbarung von der im Alten Testament. Der Stamm Dan wird zum Beispiel in Offenbarung nicht erwähnt, obwohl David starke Männer aus dem Stamm Dan hatte, die als Helden aus Dan aufgezählt werden. Das würde darauf hindeuten, dass es eher eine prophetische als eine buchstäbliche Zahl ist. Und dann gibt es Menschen, die mit den 144.000 stehen. Die 144.000 sind die Menschen, die noch lebendig sind, wenn Jesus wiederkommt. Die bei ihnen stehen, sind die Erlösten, richtig?
the redeemed, right? Now,
Johannes sah auch eine große Schar, die bei den 144.000 standen. Die Bibel sagt uns nicht genau, wer die 144 sind oder wer dazugehört. Es gibt eine Faustformel, die besagt, wenn die Bibel etwas nicht sagt, dann spekuliere nicht über das hinaus, was geschrieben steht.
Ja, ähnlich wie bei der Frage der Sadduzäer, die wir vorhin besprochen hatten, über die Auferstehung.
Genau. Darf ich mal ironisch werden oder vielleicht sogar unartig? Aber das ist ja irgendwie auch ein Markenzeichen. Also ich würde sagen, es ist eine prophetische Zahl. Aber wenn die Dinge sich so weiterentwickeln mit dem Abfall, der geschieht, drin und draußen, dann könnte ich es mit der Angst bekommen, dass es doch eine buchstäbliche Zahl ist. Aber darüber wollen wir nicht reden, das war nur ironisch. Hier haben wir ein paar Aussagen, aus denen wir etwas herausholen können. Das ist aus Review and Herald vom 9. März 1905. Wir sollen keinen Menschen nachahmen. Kein menschliches Wesen ist weise genug, um unser Maßstab zu sein. Nicht einmal eine Organisation weniger Menschen kann als Standard genommen werden, was man glauben soll. Wir haben kein Glaubensbekenntnis. Die Bibel und der Geist der Weissagung, das hat der Herr uns gegeben. Das größere Licht und das kleinere Licht. Wir sollen auf den Menschen Jesus Christus schauen, der vollkommen ist, in der Vollkommenheit von Gerechtigkeit und Glauben. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er ist der Mustermensch. Seine Erfahrung ist das Maß für die Erfahrung, die wir uns aneignen sollen. Sein Charakter ist unser Model. Darum wollen wir unsere Gedanken von den Wirren und Problemen dieses Lebens abwenden und sie auf ihn richten, damit wir durch Anschauen in sein Bild verwandelt werden. Es kann uns nur helfen, Christus anzuschauen. Wir dürfen gefahrenlos auf ihn blicken, denn er ist allweise. Indem wir zu ihm hinsehen und an ihn denken, wird er die Hoffnung der Herrlichkeit in uns Gestalt annehmen. Nun, das sind absolut inspirierende Worte. Lasst uns aller von Gott geschenkter Kraft danach streben, unter den 144.000 zu sein. Das bedeutet nicht, dass man Teil der 144.000 wird, aber unter ihnen. Mögen wir alles tun, was wir nur können, um anderen dabei zu helfen, den Himmel zu gewinnen. Wir sollen ein starkes Interesse an Jesus Christus haben, denn er ist unser Erlöser. Er kam auf diese Welt, um in allem wie wir versucht zu werden, um dem Universum zu beweisen, dass in dieser Welt der Sünde Menschen ein Leben führen können, den Gott zustimmen kann. Damit haben wir uns verschiedenen Ebenen beschäftigt. Wir müssen in unserer Sphäre tun,
was wir können,
und Gott wird in seiner Sphäre hinzufügen, was er kann. Johannes sah ein Lamm auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, auf deren Stirn der Name seines Vaters geschrieben stand. Anders gesagt, haben sie den Charakter Gottes in ihrem Wesen eingeprägt, in ihrem bewussten Denken. Oder anders ausgedrückt, sie sind versiegelt, sie sind so festgesetzt in der Wahrheit, dass sie nicht fortbewegt werden können. Sie trugen das Siegel des Himmels, sie spiegeln das Bild Gottes wider. Sie waren voll des Lichtes und der Herrlichkeit des Heiligen. Wenn wir Bibel und Siegel Gottes haben und tragen wollen, müssen wir uns von aller Ungerechtigkeit trennen. Wir müssen jeden bösen Weg aufgeben und dann müssen wir unseren Fall in Christi Hände legen. Mit anderen Worten, man muss tun, was man kann, was in deinem Bereich liegt, was für uns möglich ist in Anbetracht oder hinsichtlich unserer gefallenen Natur. Während wir mit Furcht und Zittern an unserer eigenen Erlösung arbeiten, wird Gott in unseren Willen und zu seinem eigenen Wohlgefallen arbeiten. Das ist Verlieren der Gerechtigkeit. Auch wenn du deinen Teil dazu beitragen musst, so ist es doch Gott, der dir Hilfe gibt und dich heiligen muss. Wir tun also, was in unserem Bereich liegt. Und Gott tut, was in seinem Bereich liegt, während wir unseren Teil tun müssen. Christus macht uns zur Buße bereit, damit er uns verzeihen kann. Sogar meine Buße kommt nicht von mir, sondern von ihm. Und das müssen wir verstehen. Wenn wir das tun, dann sind wir mit den 144.000 und vielleicht sogar Teil von ihnen. Sollten wir Teil dieser Generation sein. Hier ist noch eine Aussage aus dem Manuskript 26 von 1901. Gott hat seiner Gemeinde große, erhebende und heiligende Wahrheiten vermittelt, die in unseren Denken immer einen besonders Platz einnehmen sollten. Dennoch hat Christus uns gewarnt, dass Glieder der Gemeinde Fabeln und bloße Mutmaßungen verbreiten würden. Wenn Menschen mal diese, mal jene Theorie aufgreifen, wenn sie unbedingt wissen wollen, was sie nicht zu wissen brauchen, dann werden sie nicht von Gott geleitet. Er will nicht, dass sein Volk über Dinge predigt, über die lediglich Vermutungen angestellt werden können, weil sie nicht in seinem Wort gelehrt werden. Er will auch nicht, dass sie sich über Fragen streiten, die ihnen geistlich nicht weiterhelfen, wie zum Beispiel, wer wir zu den 144.000 gehören. Das ist so eindeutig. Wir wissen es nicht. Die Bibel sagt es nicht. Warum sollten wir also spekulieren?
Genau.
Was sollen wir also tun?
Es ist viel wichtiger, sich vorzubereiten, Teil der 144.000 zu werden.
Stimmt. Also in unserem Bereich danach streben, zu tun, was wir können, und zu Gott beten, seinen Bereich hinzufügen. Die Erwählten Gottes werden zweifellos in Kürze die Antwort erfahren. Brüder und Schwestern, achtet und studiert die Wahrheit, die Gott euch euren Kindern mitgeteilt hat. Verschwendet keine Zeit darauf, Dinge zu erforschen, die für euch ohne geistlichen Nutzen sind. Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Das ist eure allerwichtigste Frage und sie ist eindeutig beantwortet worden. Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Das ist eine sehr schöne Antwort auf die Frage. Hier ist noch eine Aussage aus Christus kommt bald, Seite 158. Hier spricht sie über eine Frau Hastings. Ich sah, dass eine Frau versiegelt wurde und auf Gottes Ruf hinauferstehen wird, um bei den 144.000 zu sein. Ich sah, dass wir nicht um sie zu trauern brauchen, weil sie in der Zeit der Trübsal ruhen wird. Sie ist nicht Teil von ihnen, aber sie ist bei ihnen. Das gibt uns einen weiteren Hinweis. Auch das hier aus Christian Experience and Teachings, Seite 59, ist sehr interessant. Dann ertönte Jesus silberne Posaune und er kam auf eine Wolke herab, in Feuerflammen gehüllt. Er blickte auf die Gräber der entschlafenen Heiligen, erhob seine Augen und Hände zum Himmel und rief: Wacht auf, wacht auf, wacht auf. Dreimal.
Ja, dreimal.
Das ist sehr wichtig, dass es dreimal ist. Sehr selten wird in der Bibel etwas dreimal wiederholt. Oft wird etwas zweimal wiederholt gesagt. Wahrlich, wahrlich, sage ich euch. Hier wird es wiederholt. Oder wenn er Menschen anspricht, Mose, Mose. Oder Samuel, Samuel.
Saul, Saul.
Hier haben wir eine der Stellen, wo er es dreimal sagt. Das ist eine ganz besondere Betonung. Die andere Stelle, wo es dreimal erwähnt wird, ist heilig.
Ja.
Heilig, heilig, heilig. Man findet es im Alten und im Neuen Testament. Also sehr hervorgehoben. Das ist der große Höhepunkt aller Dinge, wenn er die schlafenden Heiligen ruft. Und er sagt es dreimal: Wacht auf, wacht auf, wacht auf. Ihr, die ihr im Staub ruht, und steht auf. Dann gab es ein mächtiges Erdbeben. Die Gräber öffneten sich und die Toten kamen heraus, in Unsterblichkeit gekleidet. Und die 144.000 riefen Halleluja, als sie ihre Freunde wiedererkannten, die ihnen der Tod entrissen hatte. Im gleichen Augenblick wurden wir verwandelt und miteinander emporgerückt, um den Herrn in der Lüfte zu begegnen. Daraus kann man den Schluss ziehen, dass die 144.000 noch leben,
ja,
wenn Jesus wiederkommt. Wer sie sind, wissen wir nicht. Also strebe danach, unter den 144.000 zu sein. Ich denke, dass wir damit unsere Fragestunde abschließen können und uns dann wieder unserem Studienmaterial zuwenden können.
Vielen Dank.
Wollen wir mit einem Gebet abschließen? Himmlischer Vater, es gibt so viele Fragen und dein wundervolles Buch hat die Antworten. Hilf uns, eifrig in der Schrift zu studieren. Hilf uns, einem so spricht das Wort und nicht menschlicher Spekulationen zu vertrauen. Segne doch dein Volk, während wir uns auf dieses große Ereignis vorbereiten, auch wenn wir erst in der 11. Stunde zur Arbeit in deinem Weinberg gerufen werden. Hilf uns doch, mit Macht und Stärke zu wirken, die du uns geben mögest. Und lass uns doch die wunderbaren Worte hören, mit denen du uns rufst, in deine Ruhe einzugehen. Segne uns bitte, wenn wir mit unserer Arbeit fortfahren, und bereite uns auf das vor, was kommen soll. In Jesu Namen. Amen.
Amen.